American Football zählt zu den beliebtesten Sportarten der Welt. Aufgrund der schieren Größe der USA war das auch schon so, bevor sich die Sportart auch in Europa wirklich etablieren konnte. Mittlerweile hat die National Football League, kurz NFL, Millionen von Fans rund um den Globus und auch College Football wird immer mehr geschaut. Die Zuschauerzahlen des Super Bowls, das Finale jeder NFL-Saison, sanken zwar im Vergleich zum Vorjahr, trotzdem ist die Veranstaltung immer noch die mit am meisten verfolgte Übertragung der Welt. American Football ist ein Kontaktsport und genau dafür wird er auch vielfach abgefeiert.
Off and running. Oh, he is nailed and the ball's out and BYU's got it.
Sucht man auf YouTube nach Schlagworten wie Biggest Hits oder Tackles in the NFL, stößt man vielfach auf Klickzahlen im Millionenbereich. Tackles sind eben ein essentieller Teil des Spiels und die Spieler in den professionellen Ligen sind absolute Top-Athleten und lernen, Kollisionen und Stürzen körperlich standzuhalten. Dennoch sind Verletzungen wie Knochenbrüche und Sehnenrisse, nicht zuletzt durch diese Kollisionen, im Football keine Seltenheit. Manche Verletzungen sind jedoch auch weniger sichtbar und langfristiger oder auch gar nicht so einfach festzustellen. Darunter fallen zum Beispiel Gehirnkrankheiten.
Ja, die Krankheit CTE entwickelt sich eben im Verlauf und breitet sich dann eigentlich immer weiter im Gehirn aus. Und diese Erkrankung ist eben nach leichten Schädel-Hirntraumata zu beobachten, Gehirnerschütterungen oder auch nach sogenannten Subconcussive Blows, also Erschütterungen, die eigentlich nicht die Diagnosekriterien einer Gehirnerschütterung erfüllen. Und man sieht zunächst mal im frontalen Gehirnbereich Veränderungen, im weiteren Verlauf dann auch temporal und parietal.
Dr. Andreas M. Eidenmüller ist Psychologe mit den Schwerpunkten klinische und Sportneuropsychologie. Laut ihm ist CTE, ausgeschrieben chronische traumatische Enzephalopathie, extrem schwierig festzustellen. Aktuell ist dies mit Sicherheit nur postmortem, also nach dem Tod der erkrankten Person möglich. Das liegt unter anderem an der Variabilität der Symptome. Dadurch ist CTE bei Lebenden nur schwer von anderen Gehirnkrankheiten zu unterscheiden. Es ist eine progressive Krankheit, das heißt, sie entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter, befällt mehr Hirnregionen und ruft verschiedene Symptome hervor.
Meistens ist es so, dass das anfangs so sehr unspezifische Symptome auftreten, Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, so ein bisschen auch emotionale Reizbarkeit. Im weiteren Verlauf wird das dann alles so ein bisschen schlimmer, es kommt zu Depressionen, die Gefühlsausbrüche werden heftiger, die Patienten werden dann teilweise auch aggressiv. Und im weiteren Verlauf sind die kognitiven Beeinträchtigungen dann so relevant, dass sie im Alltag dazu führen, dass die Patienten nicht mehr klarkommen. Die Aggressionen werden immer heftiger. Es kommt dann auch zu paranoiden Gedanken teilweise. Und die Patienten sind an sich dann nicht mehr in der Lage, alleine zurechtzukommen. Und im letzten Stadium ist es dann eigentlich eine ausgeprägte Demenz, die dann vorliegt.
CTE kann also auch persönlichkeitsverändernd wirken. Die hier erwähnten Symptome ließen sich auch beim ehemaligen Footballspieler Philip Adams feststellen. Adams spielte von 2010 bis 2015 für verschiedene Teams in der NFL. Am 7. April 2021 erschoss Philip Adams 6 Menschen und am nächsten Tag sich selbst, nachdem er von der Polizei gestellt wurde. Nach seinem Tod wurde eine schon weit entwickelte Form von CTE in seinem Gehirn festgestellt. Anschließend wurden Stimmen laut, die nach einem Zusammenhang von Adams Taten mit der Gehirnkrankheit fragten.
Aber ich nehme mal an, dass einer der Schwerpunkte der Hirnschädigung, die bei dem Herrn Adams dann zu beobachten war, sicherlich im frontalen Hirnbereich lagen. Und der frontale Hirnbereich ist ja der Bereich, der für unsere Verhaltenssteuerung zuständig ist. Also der frontale Hirnbereich sagt uns eben, wann ein bestimmtes Verhalten angemessen ist und wann ein bestimmtes Verhalten nicht angemessen ist. Hilft uns dabei, unsere Impulse halbwegs unter Kontrolle zu halten. Und wenn ich in diesem Bereich Beeinträchtigung habe und da das Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll, kann es eben zu solchen aggressiven Ausbrüchen bis hin zu Morden, Selbstmorden und so weiter dann auch kommen.
Die Diagnose ist in der NFL nichts Neues. Viele ehemalige Footballspieler, die nach ihrer Karriere unter den genannten Symptomen litten, wurden mit CTE diagnostiziert. Viele von ihnen begangen ebenfalls Suizid. Die aus den Fällen hervorgehenden Untersuchungen machen deutlich, dass es unbestrittene Zusammenhänge zwischen CTE und Kontaktsport gibt.
Also der Stand der Untersuchung ist der, dass es zumindest zum Football einen sehr klaren Zusammenhang gibt, einen kausalen Zusammenhang, den die NFL ja auch mittlerweile einräumen musste. Also dass klar nachweisbar ist, dass CTE durch Football entstehen kann. In anderen Sportarten sind die Zusammenhänge nicht ganz so klar. Das hängt ja unter anderem daran, dass man CTE aktuell noch nicht bei Lebenden nachweisen kann, sondern nur bei Verstorbenen. Das heißt, man hat keine Ahnung, wie hoch die Prävalenz ist. Aber auch für andere Kontaktsportarten ist klar, dass zum Beispiel Fußballer überdurchschnittlich oft an neurologischen Erkrankungen leiden. Und auch mit dem Boxen ist ein klarer Zusammenhang belegt.
Alina Schwärmer ist Journalistin und hat sich bereits ausführlich mit den Fällen von CTE in der NFL beschäftigt. Die beschriebenen Verbindungen gelten natürlich für alle Sportarten, bei denen Erschütterungen und Traumata im Kopfbereich an der Tagesordnung sind. American Football und die NFL lassen sich jedoch als größtes Beispiel nennen. Die von Alina Schwärmer beschriebenen Verbindungen zur Sportart sind nämlich nicht erst seit gestern bekannt.
Die sind der Liga ewig lange bekannt. Und das gilt ja für ganz, ganz viele Sportarten. Und am Beispiel der NFL, die weiß seit mindestens den 90er Jahren, dass es da ein Problem gibt. Die hat auch seit mindestens den 90er Jahren eigene Studien dazu rausgebracht, wo sie versucht hat, den Zusammenhang immer wieder zu dementieren. Und es gibt auch unabhängige Untersuchungen, die belegen, dass sie absichtlich versucht haben, den Zusammenhang runterzuspielen, immer wieder runterzuspielen. Also sie haben JournalistInnen unter Druck gesetzt, sie haben unter anderem die New York Times unter Druck gesetzt, Artikel darüber zurückzuziehen. Es gibt diesen prominenten Arzt, Bennett Omalu, der letztlich als so ein bisschen der Entdecker der CTE gilt und der sagt, dass Menschen von der NFL ihn unter Druck gesetzt haben, nicht darüber zu sprechen, mit dem Argument, er solle doch mal dran denken, was dann mit dem Football passiert, wenn 10% der Mütter in den USA Football für gefährlich hielten. Und die NFL sperrt sich letztlich weiterhin, weil sie ihr Geschäft schützen wollen.
Die Liga gerät durch die Untersuchungen zum Fall Philip Adams zunehmend unter Druck. Aber auch andere ehemalige Footballspieler, die heute mit den Folgen der durch ihre Karriere verursachten Hirnschäden leben, melden sich bei der Liga zu Wort. Es gibt Sammelklagen und Forderungen nach Entschädigungen und Veränderungen im American Football. Auf dem Platz reagiert die NFL nur marginal.
Also es gibt ja schon ganz lange die Regelung, dass man nicht mehr Helm auf Helm tackeln darf. Also diese ganz harten Tacklings, das gibt es nicht nur in der NFL, dieses Verbot, sondern das gibt es auch in sehr vielen anderen Ländern mittlerweile. Es gibt dann das, wie schon erwähnte, Concussion Protocol, wo Spieler, die Kopfverletzungen erlitten haben, gecheckt werden sollen und wo verhindert werden soll, dass die, wie das in vielen prominenten Fällen ja früher gewesen ist, einfach wieder zurück auf den Platz geschickt wurden. Also das sind eigentlich die wesentlichsten Änderungen, die die NFL durchgeführt hat.
Die vielen Betroffenen, die sich nach ihrer Karriere an die NFL wenden, fordern Entschädigung und langfristigen Beistand von Seiten der Verantwortlichen. Fälle wie der von Philip Adams zeigen, dass es auch damit noch nicht weit genug ist.
Also bei Philip Adams hat sie definitiv nichts getan. Da hat sich ja im Nachhinein die Familie in einem Statement sehr deutlich geäußert und hat gesagt, dass Adams sich immer wieder an die NFL gewandt hat und um Hilfe gebeten hat, aber offensichtlich keine Hilfe bekommen hat und letztlich auch nicht mehr in der Lage war, sich wirklich darum zu kümmern aufgrund seiner immer schlechter werdenden mentalen Gesundheit. Ansonsten in dem erwähnten Vergleich waren sie ja durchaus gezwungen, Gelder zu zahlen an betroffene Ex-Spieler und deren Hinterbliebene. Über 1 Milliarde US-Dollar, das ist jetzt nicht so wenig. Das geht allerdings auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, über die nächsten 65 Jahre. Also es ist schon eine ganz schöne Spanne. Es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Spieler, die den Eindruck haben, dass da nicht ausreichend drauf eingegangen wird und dass ihre Anfragen und ihre Nöte immer weiter abgeblockt werden.
Die Problematik, dass CTE nicht bei Lebenden nachgewiesen werden kann, spielt der NFL bei der Frage nach Entschädigungszahlungen natürlich in die Karten. Ob Entschädigungszahlungen überhaupt wirklich langfristig etwas an der CTE-Problematik verbessern können, darf sehr stark angezweifelt werden. grundlegende Veränderungen in der Art, wie der Sport ausgeübt wird und die AthletInnen unterstützt werden, klingen da schon vielversprechender. Doch wenn Tradition und Finanzielles sich auf eine so kolossale Art und Weise verbinden wie in den Profisportligen der Welt, sind tiefgreifende Veränderungen oft nur utopisches Wunschdenken. Zugegebenermaßen ist es schwer, sich vorzustellen, bestimmten Sportarten ihre Grundlage zu entziehen. Das gilt für Kollisionen und Tackles im Football genauso wie für Schläge und Tritte im Kampfsport. Fälle von aggressivem Verhalten oder Mord, wie beispielsweise bei Philip Adams, können aber in Bezug auf die Sportarten nicht weiter so tatenlos hingenommen werden. Dafür sind jedoch wirklich tiefgreifende Veränderungen notwendig.
Das dauert im Sport immer wahnsinnig lange, bis es tiefgreifende Veränderungen gibt. Also das Problem ist, glaube ich, auch, es wird definitiv nicht reichen, wenn man sagt irgendwie vorab, selbst wenn sich der Verband hinstellen würde, und das wird er ja nicht tun, und Kindern, die beispielsweise in den Football gehen, sagen, es gibt die und die und die Risiken. Aber Risiken aufzulisten hält in aller Regel nie irgendjemanden davon ab, und das ist ja auch eine Abwägung davon, woran hat die Gesellschaft Spaß und was ist ihr dieser Spaß wert? Was etwas verändern würde, wenn man das möchte, ist, den Sport ganz kreativ neu zu denken. Also Sportarten sind ja ganz veränderlich letztlich, und auch die Art und Weise, wie wir Football spielen oder Fußball spielen oder sonstige Sportarten praktizieren, gibt es, wenn man sich so die Weltgeschichte anguckt, noch nicht so wahnsinnig lange. Das heißt, man kann da was verändern. Man kann natürlich sagen, zum Beispiel im Fußball gab es letztes Jahr ein Experiment, wo ein Charity-Spiel in England ohne Kopfbälle stattgefunden hat. Das kann man natürlich machen. Im Football ist es sicherlich etwas komplizierter, weil man eben ganz viele Zusammenstöße hat, aus denen Gehirnerschütterungen entstehen. Also da müsste man sich sicherlich sehr viel tiefgründigere Gedanken machen, wie man diese Sportart irgendwie so verändern kann, dass sie Menschen nicht so immens schädigt. Und das sind halt Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber das hängt auch davon ab, was es Menschen wert ist.